Hören Sie nun Pastor Jim Meredith. Guten Tag, liebe Geschwister, und Grüße aus dem weißen Norden, aus North Carolina, speziell aus Charlotte. Und wir haben heute einen kalten Wintertag. Und der morgige Tag bezeichnet ein historisch bedeutsames Ereignis. Vor 69 Jahren geschah etwas sehr Entscheidendes in der amerikanischen Geschichte. An dem folgenden Tag gab der damalige Präsident Franklin D. Roosevelt eine Ansprache an die Nation. Und in dieser Ansprache hieß es: Gestern, am 7. Dezember 1941, ein Tag, der immer für eine Schandtat bekannt sein wird, an diesem Tag wurden die Vereinigten Staaten plötzlich und mutwillig angegriffen von Seestreitkräften des Kaiserreichs Japan. Und die Japaner begannen damals einen Krieg, der 3,5 Jahre andauern würde. Sie griffen Amerika unprovoziert an und der folgende Krieg dauerte 3,5 Jahre. Aber am Ende, nach diesen 3,5 Jahren, wurden die Worte wahr, die der Präsident zum Ende seiner Ansprache gesagt hatte. Denn er sagte damals: Im Vertrauen auf unsere bewaffneten Streitkräfte und mit der ungebeugten Entschlossenheit unseres Volkes werden wir den unausweichlichen Sieg erringen. So möge Gott uns helfen. Und Amerika hat den Sieg damals errungen. Zehntausende von Amerikanern, Japanern, Australiern und aus anderen Nationen starben in diesem Konflikt. Aber 3,5 Jahre später, am 6. August 1945, haben die Amerikaner in Japan ein Paket abgeliefert und dieses Paket hatte den Namen Little Boy, kleiner Junge. Und es war eine Atombombe, eine Massenvernichtungswaffe mit einer nie zuvor dagewesenen Zerstörungskraft. Die Welt hatte zuvor niemals eine so zerstörerische Kraft gesehen. Nachdem die Bombe gezündet wurde, blitzte der Himmel über Hiroshima hell auf. Und der Co-Pilot der Maschine, die die Bombe abgeliefert hatte, Robert Lewis, schrieb in das Flugtagebuch: Mein Gott, was haben wir getan? Fast 70.000 Menschen sind allein durch die Explosion ums Leben gekommen. Und in den folgenden Jahren sind durch den nuklearen Fallout und die Verletzungen weitere 70.000 bis 100.000 Menschen ums Leben gekommen. Es war ein schreckliches und bitteres Ende eines langen Konflikts. Warum musste das geschehen? Gab es keine Alternative? Gab es nichts anderes, was diese Nation hätte tun können, um den Krieg zu beenden? Der Konflikt schien endlos weiterzugehen. Aber es gab eine Alternative. Dem japanischen Volk wurde eine Alternative gegeben, um diesen Konflikt zu beenden. Am 26. Juli 1945 gaben die Vereinigten Staaten, China und Großbritannien den Japanern eine Alternative. Sie veröffentlichten eine Erklärung in Japan, die sogenannte Potsdamer Erklärung. Und darin wurden die Bedingungen für eine Kapitulation Japans dargelegt, damit nicht noch mehr Krieg und Zerstörung stattfinden musste. Am Ende der Potsdamer Erklärung hieß es, in der Erklärung, dass Japan kapitulieren sollte, es hieß, wir werden von diesen Bedingungen nicht abweichen, von den Bedingungen für die Kapitulation. Es gibt keine Alternative und wir werden keine Verzögerung zulassen. Aber die Japaner haben sich geweigert, diese Erklärung anzunehmen und die Bedingungen für die Kapitulation. Und so mussten sie am 6. August 1945 den Preis dafür bezahlen. Und es war ein hoher Preis. Die Amerikaner warfen diese Bombe über Hiroshima ab und brachten solche Verwüstungen, wo Zehntausende von Menschen starben. Und ein großer Teil von Hiroshima wurde vollständig vernichtet. Offizielle Stellen berichteten, dass in einem Umkreis von 1,5 Kilometer alles niedergemacht wurde. Alle Gebäude, alle Fabriken, alles, was dort stand. In einem ganzen Gebiet war von einer Minute zur nächsten alles weg. Alle Gebäude, alle Menschen, alle Autos. Von einer Minute zur nächsten war alles weg. Und die Bilder, die danach von Hiroshima gemacht wurden, zeigen diese vollständige Zerstörung. Und man schätzt, dass 69% aller Gebäude in dieser Stadt durch die Explosion vernichtet wurden. Und etwa 30% der Bevölkerung von Hiroshima wurde sofort getötet. Und weitere 70.000 wurden verletzt. Und wie ich gesagt habe, Zehntausende sind später an den Verletzungen gestorben. Kurz nachdem die Bombe abgeworfen wurde, veröffentlichte Präsident Truman eine Erklärung und sagte der Welt, was geschehen war. Und speziell den Japanern. Und ich möchte ein paar Auszüge davon lesen. Er schrieb: Vor 16 Stunden hat ein amerikanisches Flugzeug eine Bombe über Hiroshima abgeworfen und den Gebrauch für den Feind zerstört. Diese Bombe hatte eine Sprengkraft von über 20.000 Tonnen TNT. Es war eine Atombombe und es wurden darin Urgewalten des Universums freigesetzt. Die Kraft, von der die Sonne ihre Stärke zieht, wurde freigesetzt gegen diejenigen, die den fernen Osten in einen Krieg gestürzt hatten. Wir sind jetzt bereit, noch schneller und vollständiger jede Produktivität, die die Japaner in irgendeiner Stadt auf dem Lande haben, schnell und vollständig zu zerstören. Ihre Hafenanlagen, ihre Fabriken, ihre Kommunikationsanlagen. Dass daran kein Zweifel besteht, wir werden Japans Fähigkeit, Krieg zu führen, vollständig vernichten. Das Ultimatum vom 26. Juli 1945 sollte das japanische Volk vor dieser vollständigen Zerstörung bewahren. Aber die japanischen Führer haben die Potsdamer Erklärung rasch abgelehnt. Wenn sie jetzt nicht unsere Bedingungen akzeptieren, dann müssen sie einen Regen der Zerstörung vom Himmel erwarten. Etwas, was noch nie zuvor auf Erden gesehen wurde. Eine massive Feuerkraft. Aber trotz des großen Schadens und des Verlustes an Menschenleben und der Warnung, die Präsident Truman gegeben hatte, haben die Japaner nicht reagiert. Sie waren langsam im Reagieren. Sie haben es überlegt, aber haben nichts getan. Sie haben nicht darauf reagiert. Und so wurde 3 Tage später, am 9. August 1945, der große Bruder des Little Boy abgeworfen. Der sogenannte Fat Man, der fette Mann. Diese Atombombe wurde über Nagasaki abgeworfen. Die Feuerkraft dieser Bombe entsprach 21.000 Tonnen TNT. Und die Hitze der Explosion wurde geschätzt auf 3000 Grad Celsius. 3000 Grad. Alles, was im Weg stand, verdampfte und war verschwunden durch diese Hitze. Und es heißt, dass die Winde, die durch die Explosion entstanden, eine Geschwindigkeit von 1000 Stundenkilometern erreichten. Ein Wirbelsturm erreicht 200 bis 250 Stundenkilometer. Aber allein dieser Wind von 1000 Stundenkilometern hat schon viel Verwüstung angerichtet. Es war eine massive Explosion. Und man schätzt, dass in der Anfangszeit 40.000 bis 75.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Und insgesamt waren es bis Ende 1945 weitere 80.000, die gestorben sind. Und so bezahlten die Japaner also einen schrecklichen Preis. Sie hatten eine Chance bekommen. Ihnen wurde gesagt, hier ist eine Gelegenheit, hier ist ein Ausweg. Nehmt ihn an, bitte. Aber sie haben es nicht getan. Sie waren ein stolzes Volk. Sie wollten nicht aufgeben. Sie wollten nicht kapitulieren. Aber schließlich, nachdem die zweite Bombe abgeworfen wurde, mussten sie das Undenkbare tun. Sie erkannten, dass weiterer Widerstand zwecklos war. Es gab keine Möglichkeit, dass sie hätten weitermachen können. Sie waren an Menschen und Material unterlegen. Und so haben sie endlich doch kapituliert. Und so unterzeichneten sie am 2. September 1945 an Bord der USS Midway im Hafen von Tokio die Kapitulationserklärung. Lassen Sie mich einen Teil davon vorlesen. Hiermit erklären wir die bedingungslose Kapitulation der japanischen Heeresführung und aller japanischen Streitkräfte und aller Streitkräfte unter japanischer Kontrolle, wo immer sie sich befinden, gegenüber den alliierten Streitkräften. Hiermit befehlen wir allen japanischen Streitkräften und dem japanischen Volk, alle Feindseligkeiten einzustellen und allen Schiffen, Flugzeugen und zivilen Einrichtungen keinen weiteren Schaden zuzufügen und sich allen Bedingungen zu unterwerfen, die von dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte gestellt werden oder durch japanische Behörden unter seiner Leitung. Hiermit befehlen wir dem imperialen Generalstab Japans, sofort allen Befehlshabern der japanischen Streitkräfte den Befehl zu erteilen, sich und alle Kräfte bedingungslos zu unterwerfen, unter die Kontrolle der Alliierten. Die Japaner waren ein stolzes Volk, sehr stolz. Und deswegen wollten sie nicht kapitulieren. Aber letztlich wurden sie gedemütigt und in die Knie gezwungen. Und sie wurden gezwungen, zu kapitulieren. Andernfalls war ihnen klar, dass ihre Nation ausgelöscht werden würde. Sie sahen die Kraft, die gegen sie eingesetzt worden wäre. Die schreckliche Kraft. Und deswegen kapitulierten sie. Und es war eine bedingungslose Kapitulation. Und nun, nach dieser kleinen Geschichtslektion, was hat das alles zu tun mit Ihnen und mir? Was können wir daraus lernen? Vor ein paar Monaten haben wir das Laubhüttenfest gefeiert. Und das ist die Zeit, die die Rückkehr Jesu Christi symbolisiert. Wenn alle Nationen der Welt sich Jesus Christus bedingungslos unterwerfen müssen. Jesus Christus wird zurückkehren als König aller Könige und Herr aller Herren. Und wir freuen uns darauf und beten, dass diese Zeit bald kommt. Eine wunderbare Zeit, auf die wir uns freuen können. Aber was wir heute hier tun, als Christen, die Gott aus der Welt herausberufen hat, ist, unser Leben zu betrachten und sicherzustellen, dass wenn die Erfüllung dieses Tages kommt, wenn Christus zurückkehrt, dass wir dann diejenigen sind, die mit ihm sind, um diese bedingungslose Kapitulation umzusetzen. Und dass wir nicht diejenigen auf Erden sein werden, die sich dann noch bedingungslos unterwerfen müssen. Dazu sind wir berufen. Aber damit wir ein Teil der Familie Gottes werden können, damit wir dort sein können, an seiner Seite, zu jener Zeit, müssen wir in dieser Zeit, in diesem Zeitalter, in unserem Leben jetzt schon bedingungslos kapitulieren. Müssen unser Leben bedingungslos dem großen Gott unterwerfen und seinem Sohn Jesus Christus. Und das ist das Thema meiner Predigt heute. Und der Titel meiner Predigt ist Bedingungslose Kapitulation. Das ist eine der grundlegendsten Dinge, die wir lernen müssen zu tun in unserem Leben als Christen. Und dennoch ist es etwas, was wir regelmäßig immer wieder versäumen zu tun, weil wir alle gesündigt haben und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Gottes Wort sagt uns das in Römer 3, Vers 23. Und wenn Sie ehrlich mit sich sind, dann wissen Sie das. Und Sie verstehen und wir verstehen, dass wir gesündigt haben und wir auch weiterhin sündigen werden. Hoffentlich weniger, während wir in unserem Leben vorangehen und uns bemühen, uns zu verbessern. Aber wir werden alle weiterhin Fehler begehen. Und jedes Mal, wenn wir sündigen, gehen wir gegen den großen Gott und gegen das, was er uns gesagt hat, dass wir tun sollen. Wir versäumen es, ihm zu gehorchen, und wir brechen die Bedingungen dieser Kapitulation, zu der wir berufen wurden. Als wir getauft wurden, haben wir einen Vertrag unterschrieben mit unserem Gott. Wir haben ihm gegenüber erklärt, mein Leben ist nicht mehr mein Leben. Es ist dein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Und als Teil dieses Abkommens haben wir gesagt, wir lieben dich und werden dir gehorchen. Schauen wir uns das noch einmal an. Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2. Hier sehen wir die Rede, die Petrus gab, die Predigt, wenn man sie so nennen will, als Gottes Geist auf viele der Menschen ausgegossen wurde, die dort versammelt waren. Am Ende dieser Rede sagte er in Vers 36, Apostelgeschichte 2, Vers 36, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ja Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, oder bereut, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Ihnen wurde durch die Taufe der Heilige Geist gegeben, wie denjenigen von uns, die getauft wurden, wenn wir uns wirklich Gott unterworfen haben. Wir haben unser Leben Gott untergeordnet und haben bedingungslos kapituliert. Aber wie ich gesagt habe, wir sind immer wieder dabei, die Bedingungen dieser Kapitulation zu brechen. Und das müssen wir lernen, nicht mehr zu tun. Darauf müssen wir uns konzentrieren, dass wir es nicht mehr tun, sondern dass wir unser Leben auf eine Weise leben, die Gott gefällt, indem wir ihm gehorchen und ihn lieben. Wie es hier heißt, dass es vielen geschehen wird, die Gott herzurufen wird. Wir sind herzugerufen und auserwählt, wie es in Johannes 6, Vers 44 heißt. Johannes 6 und Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Gott hat jeden einzelnen von uns speziell ausgewählt. Und er hat uns allen diese Gelegenheit gegeben, ein Teil der Erstlingsfrüchte zu sein. Aber um dort zu sein, in dieser Familie, müssen wir bereit sein, unser Leben in seine Hände zu geben. Müssen bereit sein, bedingungslos zu kapitulieren. Viele Christen in der Welt glauben, nun, das ist nichts Besonderes. Alles, was man tun muss, ist, Jesus zu lieben. Aber ist das alles, dass wir sagen, oh, ich liebe Jesus? Ist es alles, ein warmes Gefühl im Herzen zu haben und sich zu sagen, es wird alles gut, macht euch keine Sorgen. Jesus liebt uns, Gott liebt uns. Das ist alles, was wir wissen müssen. Ich glaube, wir erkennen alle, dass mehr als das zu unserer Berufung gehört. Und ich denke, Petrus hat es hier gut zusammengefasst, als er sagte, Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Er hat nicht gesagt, habt ein warmes Gefühl im Herzen, murmelt die Worte vor euch her, ich liebe Jesus, und das war's. Nein, er hat gesagt, bereut, und jeder von euch lasse sich taufen. Und so müssen wir also bereuen. Und was erfordert Reue von uns? Was müssen wir wirklich tun, damit wir wirklich bereuen gegenüber unserem großen Gott? Reue erfordert dasselbe, was von den Japanern abverlangt wurde, damals 1945. Bedingungslose Kapitulation. Dass wir unser Leben bedingungslos Gott unterordnen, dass wir keine Bedingungen stellen. Überhaupt keine. Wenn wir unser Leben nicht auf diese Weise unterordnen und Gott lieben und ihm gehorchen und alles tun, was er sagt, dann können wir nicht ein Teil seiner Familie sein. In Matthäus Kapitel 22 wurde Jesus gefragt, in Vers 36, Matthäus Kapitel 22 und Vers 36, Jesus wurde gefragt, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und was war Jesu Antwort? Vers 37, Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Wenn wir Gott nicht mit unserem ganzen Wesen lieben, dann werden wir uns ihm nicht bedingungslos unterwerfen. Und ein Teil dieser Liebe ist, dass wir ihm gehorchen. Jesus sagte, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist sehr klar. Das ist eindeutig. Das Christentum in der Welt heute glaubt nicht daran. Sie sagen, alles, was man tun muss, ist, Jesus zu lieben. Aber sie verstehen nicht, was Liebe für Jesus ist. Sie verstehen nicht, dass wenn man wirklich Jesus liebt, man ihm auch gehorcht, man seinen Worten gehorcht. Die einzige Methode, wie wir Jesus wirklich lieben können und Gott lieben können, ist, indem wir unser Leben ihm bedingungslos unterwerfen. Und das erfordert etwas von uns, was uns allen als Menschen sehr schwer fällt. Etwas, was nicht von Natur auskommt. Ein kleines Wort. Es heißt Änderung. Gott zu lieben erfordert von uns, dass wir uns ändern. Dass wir ändern, wie wir denken, wie wir reden und wie wir handeln. Die Änderung beginnt bereits in Gedanken, in unserem Verstand. Wir müssen uns also ändern. Herr John O'Quinn schrieb in der Ausgabe Mai-Juni 2001 der Tomorrow's World einen Artikel mit dem Titel »Können Sie Ihr Leben wirklich verändern?« Und ich denke, er brachte es da wirklich auf den Punkt. Ich zitiere, um ihr Leben wirklich zu verändern, der Anfang, noch nicht das Ganze, aber der Beginn, ist zu akzeptieren, dass sie es nicht können. Haben Sie das verstanden? Um wirklich ihr Leben zu verändern, muss der Beginn sein, anzuerkennen, dass wir es nicht aus uns selbst tun können. Wir können es nicht von selbst aus tun. Aber Gott kann es. Reue bedeutet eine Einstellung der bedingungslosen Kapitulation gegenüber Gott. Eine Einstellung, eine Denkweise, dass wir unser Leben und unseren Willen bedingungslos Gott unterwerfen. Wir müssen zu Gott kommen, unsere Sünden anerkennen und keine Entschuldigungen vorbringen. Wir müssen anerkennen, dass es völlig ungenügend ist, was wir tun können, um uns selbst zu verändern. Und wiederum, wir müssen auf Gott schauen. Wir können uns nicht verändern, aber er kann es. Eine Veränderung kommt nicht auf einfache Weise und kommt auch nicht natürlich. Es ist nicht etwas, was die Menschen gerne tun. Wir schätzen alle Bequemlichkeit und wir geraten in Routinen, die den Alltag für uns bequem gestalten. Man steht auf, man tut dies und jenes, geht duschen, zieht sich an, geht zur Arbeit, tut, was man auch immer bei der Arbeit tut und alles wird zu einer Routine. Man geht ins Restaurant und weiß genau, was einem dort schmeckt. Und so bestellt man dasselbe, immer wieder. Weil man weiß, das schmeckt mir. Das ist bequem, ich weiß, ich mag es und ich will mich nicht verändern und etwas anderes probieren. Und so bauen wir in unserem Leben diese Routinen auf, die unser Leben in Anführungszeichen bequem machen. Einfach. Aber wir sind nicht zu einem einfachen und bequemen Leben berufen worden. Wir sind zu einem Leben berufen worden, das von uns erfordert, dass wir uns verändern. Dass wir alles ändern, wie wir Dinge tun, wie wir denken. Gott will, dass wir unseren Sinn ändern, sodass wir ihn lieben und nicht mehr die Welt. Gott hat uns alle auf verschiedene Weisen berufen. Jeder von uns hat seine eigene Berufung, heraus aus dieser Welt. Und ein Mann hatte besonders eine einzigartige Berufung. Sein Name war Herbert W. Armstrong. Und ich bin sicher, wir wissen alle noch etwas von ihm, wenn wir ihn auch nicht persönlich gekannt haben. Und Gott hat ihn auf besondere Weise berufen. Ich möchte Ihnen ein paar Auszüge aus seiner Autobiografie vorlesen. Band 1. Auf Seite 4 schreibt er: Im Herbst 1926 erklärte mir meine Frau, Christentum sei eine Lebensform. Das habe sie aus der Bibel herausgelesen. Sie hatte einen Weg eingeschlagen, der mir wie religiöser Fanatismus vorkam. Da sie weder durch vernünftiges Zureden noch durch Argumente von ihrer Meinung abzubringen war, stürzte ich mich ärgerlich, aber mit Entschlossenheit in das wohl intensivste Studium meines Lebens. Und so begann er zu studieren, in der Schrift zu suchen, um die Argumente seiner Frau zu widerlegen und zu zeigen, dass sie sich irrte. Aber er fand eine andere Antwort, als er gesucht hatte. Auf Seite 5 schreibt er: Ich hatte die Antwort gefunden, die uns Wissenschaft, Bildungswesen, Politik und etablierte Kirchen schuldig geblieben sind, war auf vernünftige, einleuchtende Lösungen für die Probleme, Schwierigkeiten und Nöte der Menschheit gestoßen. Und ich hatte erkannt, dass jenes Evangelium, das Wort bedeutet gute Nachricht, das Christus in der Welt gepredigt hatte, 18,5 Jahrhunderte hindurch von dieser Welt zurückgewiesen oder ignoriert worden ist. Wie es dazu kam, das ist die Geschichte einer ebenso einzigartigen wie mühseligen und erregenden Erfahrung, denn es war ein harter Kampf gegen mein eigenes Ich und meine menschliche, meine sehr menschliche Natur. Der Kampf endete mit meiner bedingungslosen Niederwerfung. Und so beschreibt Herr Armstrong in den folgenden 100 Seiten alles, was er dabei erlebt hatte, was Gott ihn erleben ließ, um ihn letztendlich zu wirklicher Reue zu bringen. Auf Seite 156 schreibt er: Es bedeutete, vollständig und für immer abgeschnitten zu sein von allem, was ich mir vorgenommen hatte. Es bedeutete eine völlige Niederwerfung meiner Eitelkeit, eine völlige Veränderung meines Lebens. Ich hatte die Kosten überschlagen, aber dann wurde ich niedergestreckt, ich wurde gedemütigt, ich wurde geistlich gebrochen und war frustriert. Und ich erkannte, dass mein zuvor so hochgeschätztes Selbst ein Versagen war. Und nun betrachtete ich mich erneut und habe anerkannt, ich bin nichts weiter als ein ausgebrannter Müllhaufen. Ich hatte erkannt, dass ich ein dickköpfiger, egoistischer Idiot gewesen war. Ziemlich harte Worte, die er hergebraucht. Besonders, wenn man es über sich selbst sagen muss. Er sah sich selbst, wie er war. Er erkannte, das ist es, was Gott sieht. Und es hat ihm nicht gefallen, was er gesehen hat. Und er wusste, dass Gott auch nicht gefallen hatte, was er gesehen hatte. Und letztendlich hatte er es erkannt. Und zu diesem Zeitpunkt erkannte er die Veränderungen, die er vornehmen musste. Er schreibt weiter: Schließlich unterwarf ich mich in meiner Verzweiflung der Barmherzigkeit Gottes. Ich sagte Gott, dass ich nun wüsste, dass ich nichts weiter wäre als ein ausgebrannter Müllhaufen. Mein Leben war mir nichts mehr wert. Und ich sagte zu Gott, dass ich nun wusste, dass ich ihm nichts zu bieten hatte. Aber dass, wenn er mir vergeben würde, wenn er für mich irgendeinen Gebrauch hätte, für einen so wertlosen Bestandteil der Menschheit, dass er dann mein Leben haben könnte. Ich wusste, für mich war es wertlos. Aber wenn er etwas damit anfangen könnte, dann könnte er es bekommen. Und ich war bereit, ihm dieses Wertlose selbst zu übergeben. Ich wollte Jesus Christus als meinen persönlichen Erlöser annehmen. Und ich meinte es. Es war der schwierigste Kampf, den ich je ausgefochten hatte. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Und ich verlor diesen Kampf, wie ich in letzter Zeit alle Kämpfe verloren hatte. Ich erkannte, dass Jesus Christus für mich gekämpft und sein Leben für mich gegeben hatte. Und so gab ich auf und unterwarf mich bedingungslos. Ich sagte zu Jesus Christus, er könnte haben, was von mir noch übrig ist. Und ich dachte nicht von mir, dass es wert wäre, mich zu retten. Wie Jesus sagt, wer sein Leben retten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Genau zu diesem Zeitpunkt gab ich mein eigenes Leben auf und wusste damals nicht, dass das der einzige Weg war, mein Leben zu finden. Er machte eine schwierige Zeit durch. Es gab physische Prüfungen, die sich immer weiter hinzogen. Und schließlich brachte Gott ihn dazu, zu erkennen, wie er wirklich war, dass er ihn an einen Punkt brachte, wo er bedingungslos kapitulierte gegenüber dem Willen Gottes und dass er gesagt hat, ich gehöre dir. Es gibt nichts, was ich selbst tun könnte, was von Wert wäre. Nur wenn du es durch mich tust. So wie Herr O'Quinn in seinem Artikel kommentierte. Wir können es nicht aus uns selbst heraus tun. Wenn Sie denken, Sie können sich selbst ändern, und sich selbst zu einem guten Christen machen, dann haben sie schon ein Problem. Dann werden sie versagen. Sie können es nicht tun, ohne dass Gott es in ihnen tut. So wie das japanische Militär und die gesamte Nation auf die Knie gezwungen wurde, sodass sie bedingungslos kapitulieren mussten. So wurde auch Herr Armstrong auf seine Knie gebracht, zu erkennen, dass er sein Leben Gott bedingungslos unterwerfen musste. Ist das etwas, was Sie über sich selbst sagen können? Wenn Sie meine Worte hören, gehen da Gedanken durch Ihren Kopf, dass Sie sagen, das ist auch das, was ich erlebt habe? Ich kann ehrlicherweise nicht behaupten, dass ich durch eine solch intensive Erfahrung gegangen bin wie Herr Armstrong. Gott hat mich nicht durch all diese Prüfungen geführt wie ihn. Ich weiß das. Ich habe viele Dinge erlebt, wie wir alle. Aber die Umstände waren einzigartig bei Herrn Armstrong, um ihn zu dem Punkt zu bringen, zu erkennen, dass er sich unterwerfen musste. Herr Armstrongs Autobiografie ist ein wunderbares Buch. Wenn Sie es noch nicht getan haben, kann ich Ihnen nur empfehlen, es einmal zu lesen. Sie können es bestimmt im Internet finden und es kostenlos lesen oder eine Kopie über Amazon bestellen. Aber es ist ein wunderbares Buch, denn es zeigt, was Gott getan hat, um diesen Mann auf die Knie zu bringen, um ihn zur Wahrheit zu bringen, um ihn zu dem Punkt zu bringen, dass er sich bedingungslos unterwarf, dass er bereit war, sein Leben Gott zu übergeben, sodass er letztlich sagte, ich will dir dienen. Wenn du etwas mit mir anfangen kannst, dann tue es. Aber ich weiß, dass ich von mir aus nichts bin und nichts tun kann. Die meisten von uns sind getauft worden und haben Gottes Heiligen Geist empfangen. Und so verstehen wir das. Aber trotzdem tun wir noch nicht alles, was wir tun sollten. Wir sind diese Verpflichtung eingegangen. Wir haben dieses Abkommen unterzeichnet. Wir haben gesagt, mein Leben gehört dir. Und trotzdem brechen wir oftmals die Bedingungen des Abkommens. Und wir sündigen weiterhin. Und so müssen wir diese Sünde entfernen. Und wenn wir dieses Konzept vor Augen halten, dass wir unser Leben bedingungslos Gott unterwerfen müssen, so wie wir es vielleicht noch nie zuvor wirklich getan haben, dann wird Gott uns dafür segnen. Und er wird uns gebrauchen, wie er Herr Armstrong gebraucht hat. Er hat ein großes Werk durch ihn getan, um diese Kirche in der Endzeit aufzubauen. Und Gott gebraucht Sie und mich nicht, um ein großes Werk in dieser Zeit aufzubauen, dessen bin ich mir sicher. Aber er kann uns auf vielerlei Weise gebrauchen, wie wir es jetzt noch gar nicht verstehen, wenn wir nur unser Leben ihm übergeben. Gottes Barmherzigkeit, seine Liebe, ist größer als alles, was wir begreifen können. Wir lieben ihn, aber er liebt uns so viel mehr. Er möchte, dass wir Erfolg haben. Er möchte, dass wir ein Teil seiner Familie werden. Wenn wir uns einfach nur ihm unterwerfen, unser Leben ihm übergeben, unser Leben in seine Hände geben, dann wird er uns vergeben. Barmherzigkeit und Vergebung kommt nur durch Christi vergossenes Blut. Das ist der einzige Weg, wie wir diese Vergebung erhalten können. Ohne sein Opfer, ohne das, was er für uns getan hat, können wir es nicht haben. In einem Artikel meines Vaters, Roderick Meredith, mit dem Titel »Völlige Unterwerfung« in der Ausgabe September-Oktober 2000 der Tomorrow's World schrieb er, »Ein echter Christ muss sich daran erinnern, dass er nicht sich selbst gehört. Er wurde erkauft und bezahlt mit dem Blut Jesu Christi. Und so ist die natürliche Folge, dass er sich bemühen wird, vollständig Gott zu gehorchen. Wir werden uns bemühen, ja, das werden wir, aber wir versagen gelegentlich immer noch.« Er schreibt weiter, die natürliche Folge ist, dass wir uns bemühen, vollständig Gott zu gehorchen. Ein wahrer Christ weiß, dass Jesus Christus wirklich sein Herr, tatsächlich sein Chef ist. Das ist die Einstellung, nach der Gott sucht. Eine völlige Unterwerfung ihm gegenüber. Das ist die Einstellung, die Gott zeigt, dass anders als der treulose Satan und seine ungehorsamen Dämonen, Sie und ich immer treu sein werden. Dass wir aktiven Glauben haben, zu tun, was Gott sagt. Hoffentlich sind wir in unserem Leben an diesem Punkt angelangt und werden weiterhin in dieser Einstellung weiterleben, dass wir uns weiter ihm unterordnen. In dem Bewusstsein, dass wir weiterhin Fehler begehen, in dem Bewusstsein, dass wir uns nicht nur einmal unterwerfen müssen, denn der Punkt, den mein Vater in diesem Artikel machte, ist, er sagte, die Einstellung muss sein, dass wir immer treu sein werden. Nicht nur heute, nicht nur morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, sondern für immer. Dass wir Gott immer treu sein werden. Und so müssen wir beständig diese Einstellung haben, dass wir uns völlig und bedingungslos unserem Gott unterwerfen. Jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Von der Zeit, wenn wir morgens aufwachen, bis wir abends ins Bett gehen. Gott muss in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Wir müssen morgens aufwachen und ihn im Gebet um Vergebung bitten. Um Vergebung für die Sünden, für den Hochmut, für die Eitelkeit, für die Lust und die Habgier. Und was auch immer uns vergeben werden muss. Wir müssen das bereuen. Aber wir müssen ihn auch bitten, uns zu helfen, uns zu verändern. Uns zu helfen, dass wir uns ihm bedingungslos unterwerfen. Dass wir unseren Willen seinem Willen unterordnen. Wir wollen nicht, dass unser Wille geschehe, denn glauben Sie mir, was wir wollen, wird in die falsche Richtung gehen. Wir müssen uns Gottes Willen unterordnen in unserem Leben. Und Jesus Christus ist natürlich das Vorbild, zu dem wir aufschauen, wie er seinen Willen Gott unterordnete. In Lukas Kapitel 22, Vers 42, eine vertraute Schriftstelle, die die meisten von uns wirklich kennen, Lukas Kapitel 22, Vers 42 heißt es: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er stand kurz vor dem qualvollsten Erlebnis, das ein Mensch aushalten müsste. Und wir können uns noch nicht einmal vorstellen, was er durchmachte. Aber trotzdem sagte er, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich bin bereit zu tun, was auch immer du willst. Er gab bereitwillig alles für uns auf. Ist das die Einstellung, die wir haben? Sind wir bereit, alles aufzugeben für unseren großen Gott und seinen Sohn, um ein Teil dieser Familie zu sein, dass wir sogar unser Leben hingeben? Wir leben in der Endzeit. Gottes Wort sagt uns, dass wir durch sehr schwierige Zeiten gehen müssen vor dem Ende. Manche von uns werden sterben, werden getötet werden, ein Martyrium erleben für die Wahrheit. Haben Sie diesen Glauben? Haben Sie sich so Gott untergeordnet, dass Sie bereit sind, das zu tun und dahin durchzugehen, egal wie hoch die Kosten sind? Das sollten wir. Denn wie Herr Armstrong zitiert hat, wenn wir bestrebt sind, unser Leben zu retten, dann verlieren wir es. Und wenn wir bereit sind, es zu verlieren, dann finden wir es. Was er zitierte, war Lukas Kapitel 9, Vers 24. Lukas Kapitel 9, Vers 24. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Wir werden das Leben finden, nicht physisches Leben, in diesen schwachen, fleischlichen Leibern, sondern ewiges Leben, als ein Kind Gottes, um ewig mit ihm zu leben. Eine wunderbare Berufung und eine wunderbare Zukunft. Aber es erfordert Arbeit. Es erfordert eine Veränderung in unserem Leben. Unser Leben aufzugeben ist sicherlich nicht einfach und sicherlich nicht natürlich. Der natürliche Leib will sich selbst schützen, egal wie. Mach dir keine Gedanken um andere, schütz einfach nur mich, rette mich. Das ist die menschliche Natur. Aber wir müssen diese menschliche Natur ablegen und Gottes Natur in uns aufnehmen. Wir dürfen nicht eigenwillig sein, sondern müssen Gottes Willen suchen. Müssen wissen und wollen, was Gott für uns will. Was er weiß, was das Beste für uns ist. Und er wird es uns geben. Dann wird er es. Aber wir müssen uns ganz auf ihn verlassen. Der Satan wird bestrebt sein, uns das Leben schwer zu machen. Das wissen wir. Er ist ständig hinter uns her. Und er gibt nicht auf. Schlagen wir auf 1. Petrus Kapitel 5. 1. Petrus Kapitel 5. Wiederum eine bekannte Schriftstelle, aber eine, die wir uns jeden Tag ins Gedächtnis rufen sollten. 1. Petrus 5 und Vers 8. Hier schreibt Petrus: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Er ist beständig hinter uns her und gibt nicht auf. Ich vergleiche es gerne mit dem Duracell-Hasen. Er läuft und läuft und läuft. Er schläft nicht, er ruht nicht. Wir müssen das, wir sind physisch. Aber er braucht es nicht. Er ist hinter uns her Tag und Nacht und sucht, wen er verschlinge. Und Vers 9 beschreibt, was wir deswegen tun müssen. Sehr einfach, dem widersteht. Das klingt jedenfalls einfach. Und ich glaube, wir wissen alle, es ist nicht so einfach. Das Leben ist nicht so einfach. Satan zu widerstehen ist sehr schwierig, denn er ist sehr gerissen. Er wird alles tun, um uns abzulenken, um unseren Sinn von Gott wegzubringen, hin zum Selbst. Dem widersteht, fest im Glauben. und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Ja, alle, die wir berufen sind, müssen diese Leiden durchmachen. Gott erlaubt Satan, uns anzugreifen, und er wird uns helfen, zu widerstehen. Aber Gott wird Satan nicht davon abhalten, uns anzugreifen. Denn er weiß, wir brauchen diesen ständigen Kampf, damit wir geistlich gestärkt werden, damit wir eines Tages seine Kinder sein können. Wenn wir einfach nur durchs Leben gleiten und alles nett und einfach verläuft, so dass wir mit dem Autopiloten durchs Leben gehen können und problemlos unseren Weg gehen können, immer mit derselben Geschwindigkeit, so dass man keinen Strafzettel bekommt, nein, das Leben ist nicht so. Gott erlaubt, dass der Satan uns angreift, weil er weiß, wir brauchen das für uns. Aber wir müssen ihm widerstehen, jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Der Satan ist das beste Beispiel für jemanden, der sich nicht bedingungslos Gott unterworfen hat. Er hat sich entschieden, ich will sein wie der Allerhöchste. Ich will doch nicht tun, was er mir vorschreibt. Ich will das Sagen haben. Ich will die Dinge auf meine Weise tun. Und das Ergebnis dessen kennen wir. Er war dann nicht mehr Luzifer, denn er bekämpfte Gott und wurde herausgeworfen. Und er hasst jeden, der sich bemüht, sich Gott zu unterwerfen, der sich bemüht, sein Leben Gott unterzuordnen. Er hasst das und er hasst uns und wird alles tun, was er kann, um es dazu zu bringen, uns nicht unterzuordnen, um die Bedingungen der Kapitulation zu brechen. Und wir brechen die Bedingungen immer wieder. Aber wir wissen, was wir tun müssen. Erstens müssen wir anerkennen, dass wir die Bedingungen gebrochen haben, müssen zugeben und unsere Sünden bekennen und sie bereuen. Und dann ist Gott gerecht und vergibt uns. Die Kapitulation der Japaner war bedingungslos. Sie war bedingungslos, das habe ich Ihnen vorgelesen. Doch sie sollte nicht für immer andauern. Diese bedingungslose Kapitulation dauerte nur eine gewisse Zeit lang. Die Japaner sind nicht mehr an diese Bedingungen gebunden, die in dem Abkommen standen. Doch für uns gilt, unsere Verpflichtung, uns zu unterwerfen, gilt für das ganze Leben. Nicht nur für eine gewisse Zeit, bis wir ein bestimmtes Level erreicht haben. Unsere bedingungslose Kapitulation muss andauern, jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Wir müssen Gott treu sein, und wie mein Vater in dem Artikel schrieb, wir müssen immer Gott treu sein, jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Jesus Christus sagte in Lukas 9, Vers 62, Lukas Kapitel 9, Vers 62, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wenn wir zurückblicken auf das, woraus wir herausgekommen sind, wenn wir uns ablenken lassen, zurückblicken und sagen, es war doch alles nicht so arg schlimm, ich habe einiges richtig gemacht, ich kann dies und jenes weiterhin tun. Wenn wir das tun, dann sagt Jesus, sind wir nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir müssen auf Kurs bleiben, ständig unsere Augen auf das gerichtet haben, was vor uns liegt. Auf Gottes Reich, das große Gesamtbild, und nicht darauf zurückblicken, was sie zurückgelassen haben. Die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki wurden zerstört. Die Japaner mussten nach vorne blicken auf den Wiederaufbau. Sie konnten nicht zurückblicken, sie konnten nicht in der Vergangenheit leben. Und auch wir müssen für die Zukunft leben. Die Japaner haben ihr Land wieder aufgebaut und haben es zu einem großen Land gemacht, wie wir wissen. Und es ist sehr wohlhabend. Und wir müssen auch auf die Zukunft blicken. Uns selbst darauf vorbereiten, diese Zukunft aufzubauen. Aber wiederum, unsere Unterwerfung muss beständig sein. Wir können nicht einfach in den Tag hineinleben. Und wie ich auch gesagt habe, wir bemühen uns sehr, wie wir auch sollten, aber wir werden auch Fehler begehen. Und wenn wir sündigen, dann müssen wir anerkennen, das bin ich. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Jesus Christus, ich brauche sein Opfer. Ich brauche alles, was er anbietet. Und wenn ich nicht mein Leben für ihn aufgebe, dann kann ich nicht bei ihm sein. Und so sollten wir uns nie der Selbsttäuschung hingeben, dass wir unser Leben bedingungslos Gott unterworfen haben und nun einfach weiterleben können, weil wir nie wieder sündigen werden. Nein, wir müssen sicherstellen, dass wir ständig wachsam sind, ständig unser Leben überprüfen und sagen, das muss ich noch ändern. Und wenn wir Fehler begehen, dann können wir auch nicht zulassen, dass es uns herunterzieht. Dann können wir auch nicht sagen, nun, ich kann es sowieso nicht ändern. Eine meiner Lieblingsstellen, wenn etwas nicht so läuft, wie es soll, in meinem Leben, ist Römer Kapitel 7. Lesen Sie das ganze Kapitel. Wenn Sie Römer Kapitel 7 lesen, dann können Sie sehen, was Paulus über sich selbst schreibt. Hier war ein Apostel, der diese Worte schrieb. Einer der größten Apostel. Er schrieb mehr als jeder andere Mann in der Bibel. In Römer 7, Vers 15 heißt es, Römer Kapitel 7, Vers 15, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Haben Sie sich jemals so gefühlt? Sie wissen, Sie sollten etwas nicht tun, und Sie ertappen sich selbst, wie Sie es tun. Es geschieht einfach immer wieder. Das ist es, was wir tun. Sie sind nicht allein. Sogar der Apostel Paulus erkannte es. Und das ist der Schlüssel. Er erkannte, dass er einen Fehler begangen hat. Er erkannte, was ich tun sollte, das tue ich nicht. Ich sollte dies und jenes tun, aber ich ertappe mich, wie ich etwas ganz anderes tue. Und was sagt er deshalb über sich selbst? In Vers 24 schrieb er, ich elender Mensch. Er hat anerkannt, dass er selbst elend ist. Und wir müssen auch dahin gelangen, das in unserem Leben zu erkennen. Dass wir in unserem Leben erkennen, dass wir elend und jämmerlich sind, arm, blind und bloß und alles, was dazugehört. Aber wir können herauskommen, wenn wir es erkennen und anerkennen und bereuen, sodass wir unser Leben ändern und uns unserem großen Gott bedingungslos unterordnen. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Er kennt uns, kennt unsere Gedanken und er weiß auch, wenn wir ihn wirklich von Herzen lieben. Und dann wird er uns vergeben, wenn wir sündigen und Fehler begehen und wird uns helfen. Aber wir müssen zu ihm kommen und wieder anerkennen, dass wir uns ihm bedingungslos unterworfen haben. Auf Seite 167 der Autobiografie von Herr Armstrong schrieb er, obwohl ich völlig niedergestreckt wurde und mich Gott vollständig unterworfen hatte, ihm mein Ich übergeben hatte, hatte ich nicht erkannt, dass immer noch viel von dem Hochmut und der Eitelkeit meines Wesens zurückgeblieben war. Hier schreibt er über 150 Seiten in diesem Buch und beschreibt, was er alles durchgemacht hat, in dem Glauben, dass er sich bedingungslos unterworfen hatte, und dann muss er anerkennen, dass er das nicht getan hatte. Er sagte, viel von dem Hochmut und der Eitelkeit ist zurückgeblieben. Natürlich wusste Gott das, und er war dabei, mich noch viel tiefer zu bringen. Ich musste noch mehr gedemütigt werden und wiederholt von Gott gezüchtigt werden, damit er mich gebrauchen konnte. Gott wird uns geben, was wir brauchen. Und wenn wir unser Leben Gott nicht bedingungslos unterwerfen, dann wird er erlauben, dass Dinge geschehen. Und das wird nicht lustig sein und es gefällt uns auch nicht. Aber Gott tut es zu unserem Besten. Wie Herr Armstrong hier sagte, Gott hat ihn wiederholt weiterhin gedemütigt. Immer wieder hat er ihm Lektionen erteilt. Wie er selbst anerkannte, er musste noch viel tiefer gebracht werden. Viel tiefer. Hat Gott Sie heruntergebracht? Wie tief kann man sinken? Wie tief können Sie in Ihrem Leben kommen? Wenn Sie glauben, dass Sie in Ihrem Leben am Tiefpunkt angelangt sind, dann sind Sie es wahrscheinlich immer noch nicht. Und ich glaube wirklich, dass wir alle noch tiefer gebracht werden müssen. In der Hochschule hatten wir ein Sprichwort und redeten davon, wie man andere Menschen zurechtstutzen muss. Und wir sagten gewöhnlich dann, ich werde dich so zurechtstutzen, du wirst noch aufblicken müssen, um deine Schuhe zu binden. Nun, ich sage Ihnen hier, wenn Sie noch aufblicken müssen, um Ihre Schuhe zu binden, dann sind Sie immer noch nicht am Tiefpunkt angelangt. Denn es gibt immer noch Dinge, die unter Ihnen sind, auf die Sie herabsehen könnten. Sie können immer noch auf Ameisen herabsehen. Ameisen, fragen Sie, was haben Ameisen damit zu tun? Schlagen wir auf Sprüche Kapitel 6 und Vers 6. Sprüche Kapitel 6 spricht von Ameisen. Sprüche 6 und Vers 6. Dort heißt es, geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig. Schlag die Hände ineinander ein wenig, dass du schlafest. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Ich bin sicher, die meisten von Ihnen haben diese Schriftstelle schon einmal gelesen und wir haben erkannt, hier ist eine gute Lektion darin. Wir müssen eifrig sein, wir müssen arbeiten, aber haben Sie sich jemals die geistliche Anwendung dieser Schriftstelle überlegt? Was können wir geistlich aus dieser Stelle ziehen? Nicht nur, dass wir physisch aktiv sein müssen und nicht faul sein dürfen, und den ganzen Tag herumsitzen können, Bier trinken und Fernseh schauen. Ja, wir müssen hart arbeiten. Aber aus geistlicher Perspektive, was glauben Sie, was bedeutet es, geistlich faul zu sein? Nicht zu beten und zu studieren? Denken Sie darüber nach. Wie lange liegst du, Fauler? Schau, was der andere tut. Er ist eifrig. Er betet. Er studiert. Er fastet. Er tut all diese Dinge, die er tun soll. Er ist ein Vorbild, auf das man schauen kann. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Sehen Sie, was es hier heißt? Diese Ameise motiviert sich selbst. Es heißt hier, sie hat keinen Fürsten, keinen Hauptmann, keinen Herrn. Niemand sagt ihr, geh heraus und sammel dir was zu essen. Geh heraus, such dir eine Arbeit, arbeite hart. Es heißt hier, sie brauchen das nicht. Sie tun es automatisch. Und geistlich gesehen sollten wir auch selbst motiviert sein. Aus eigenem Antrieb handeln. Ich kann nicht für sie beten, fasten und studieren und sie auch nicht für mich. Sie müssen das selbst tun. Sie müssen sich selbst dazu bringen, es zu tun. Wenn ich sie jeden Tag anrufen müsste und fragen, hey John, hast du gebetet? Hast du heute die Bibel studiert? Houston, wir haben ein Problem. Ich kann das nicht tun. Und es würde auch nichts bringen, selbst wenn ich es tun würde. Sie müssen geistlich selbst motiviert sein. Aus eigener Initiative handeln, wie die Ameise, die keinen Herrn hat, der über sie herrscht und ihr sagt, was sie zu tun hat. Wir müssen geistlich gesehen Eigeninitiative aufbringen. Gott will, dass wir diese Dinge tun. Gott will, dass wir tun, was wir können. Und wenn wir über diese Ameisen nachdenken, die diese Eigeninitiative aufbringen, dann heißt es weiter, wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schlafest. Wie klingt das? Erinnern Sie sich an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus Kapitel 25? Von denen heißt es auch, dass sie schlummerten und schliefen. Anstatt wach zu sein, aktiv und eifrig dabei zu arbeiten, um ihre Lampen mit Öl zu füllen, schliefen sie und trödelten. Wir können uns nicht erlauben, geistlich zu schlummern und zu trödeln. Wir müssen diese Eigeninitiative haben und aus eigenem Antrieb sorgfältig tun, was wir tun können. Jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Wir können nicht sagen, nein, heute bin ich zu beschäftigt. Ich habe keine Zeit dafür. Wirklich? Sie haben keine Zeit für Gott? Vielleicht hat Gott eines Tages keine Zeit, Ihren Namen ins Buch des Lebens zu schreiben. Was denken Sie dann? Sollten wir sicher gehen, diese Dinge zu tun, sodass unser Name im Buch des Lebens steht, dass wir nicht unter die 5 törichten Jungfrauen gezählt werden, die außerhalb der Tür standen und Jesus sagt, wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Aber ich habe gebetet und studiert, wann immer ich konnte. Ziemlich oft. Er sagt, ich kenne euch nicht. Wenn wir glauben, dass wir geistlich gesehen ziemlich gut dran sind, wenn sie glauben, was sie tun, ist eigentlich ganz in Ordnung, wenn sie glauben, mir geht es geistlich gesehen eigentlich ganz gut, ich tue dies und tue das, dann haben sie schon ein Problem. Und es wird genannt Hochmut. Es wird Hochmut genannt. Man ist stolz auf sich selbst. Salomo sprach über Hochmut. Sprüche 16, Vers 18. In Sprüche 16, Vers 18 heißt es, Hochmut kommt vor dem Fall. Und wir wollen nicht fallen. Und so sollten wir wirklich sicherstellen, dass wir nicht diesen Hochmut haben. Es heißt ja auch, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und was bedeutet es, stolz zu sein? Wenn man denkt, ich bin eigentlich ganz okay. Man denkt, man tut geistig gesehen eigentlich alles richtig. Herr Armstrong erkannte, dass er mit Hochmut erfüllt war. Aber Gott musste ihn erst gründlich demütigen, dass er erkannte, dass er eben nicht so okay war, wie er dachte. Früher in seinem Buch dachte er, er macht eigentlich alles richtig so. Aber später in seinem Leben erkannte er, dass er immer noch einen weiten Weg zu gehen hatte. Und auch wir haben jeder einzelne von uns noch einen weiten Weg zu gehen. Wenn Sie bereit wären, in Gottes Familie zu sein, jetzt und hier, dann würde Gott Sie wahrscheinlich wegnehmen. Er würde sagen, diese Person ist vollkommen in allen ihren Wegen. Ich werde ihn oder sie wegnehmen, wie er eh noch weggenommen hat. Sie sind immer noch hier? Sie hören mich immer noch? Dann sind Sie wahrscheinlich noch nicht vollkommen. Und ich bin immer noch hier und spreche, so schätze ich, dass ich auch noch nicht vollkommen bin. Und ich weiß das. Wir wissen das alle. Wir müssen an unserer Vervollkommnung arbeiten. Und eine stolze Einstellung, ein Geist der Hochmut, bedeutet, dass man denkt, man ist in einer besseren Verfassung, als man tatsächlich ist. Schlagen wir auf Lukas Kapitel 18. Lukas Kapitel 18, Vers 10. Dort lesen wir die Geschichte, die Jesus erzählt von dem Pharisäer und dem Zöllner. Lukas Kapitel 18, Abvers 10. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich bin so viel besser als all diese Leute und ich danke dir, Gott, dafür. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Glauben Sie, Sie müssen Gott daran erinnern, dass Sie die Dinge tun, die Sie tun sollten? Ich glaube nicht, dass wir Gott daran erinnern müssen. Er sieht es ja. Aber er wollte Gott daran erinnern, wollte sicherstellen, dass Gott darauf hingewiesen wird. Ich bin ganz toll. Ich mache ja alles richtig. Und so sagt er dann, ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Vers 13 aber, der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Sei mir gnädig. Der Apostel Paulus sagte: Ich elender Mensch. Vers 14, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die Einstellung des Zöllners ist die Einstellung, die Gott in uns sehen möchte. Und ich glaube, wir wissen das. Es ist auch keine Einstellung, die natürlich kommt und uns leicht fällt. Demut ist nicht etwas, wofür wir natürlicherweise veranlagt sind. Die Welt sagt uns immer wieder, dass wir ganz toll sind. Du musst keine Demut haben. Sei einfach du selbst. Du kannst sein, was du willst. Du kannst auch der Präsident der Vereinigten Staaten sein. Aber Gott sagt, wir sollen eine Einstellung der Demut haben. Und wenn wir wirklich diese Einstellung der Demut haben, dass wir zu Gott kommen und sagen: Gott, ich liebe dich, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, ich weiß, dass ich Fehler begehe, ich weiß, dass ich mein Leben dir mehr unterwerfen muss, aber ich kann es nicht alleine tun. Ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Bitte hilf mir. Bitte zeige mir, was ich wissen muss. Züchtige mich, wie ich es brauche, aber hilf mir, in deiner Familie zu sein. Das ist die Einstellung, die Gott sehen möchte. Nicht die Einstellung der Selbstrechtfertigung. Wiederum denken Sie an Menschen in der Welt. Da will niemand zugeben, dass er Unrecht hat. Wenn es ein Problem gibt, dann sucht man immer nach einem Sündenbock, dem man es anlasten kann. So dass man sagen kann: Oh, John hat es getan. Ich hab's nicht getan. Es war nicht ich, er war's. Man will dann nicht die Konsequenzen dessen tragen, was man selbst getan hat. Und wenn man der Strafe entkommen ist, dann ist man glücklich und lebt einfach so weiter. Zumindest glauben die Leute, dass sie so weitermachen können. Aber wir müssen zugeben, dass wir verstehen, dass wir Zurechtweisung brauchen. Wir machen Fehler, und wenn wir unsere Fehler zugeben, dann können wir vorangehen. Und das zeigt Gott, dass wir uns wirklich demütigen. Und dann hilft er uns, uns ihm zu unterwerfen. Er liebt uns und möchte, dass wir ein Teil seiner Familie werden. Herr Armstrong sagte, wir mögen glauben, dass wir uns unterworfen haben, aber diese bedingungslose Hingabe ist oftmals nicht so bedingungslos, wie wir meinen. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich begehe nie wieder eine Sünde. Ich werde mein Leben von nun an vollkommen führen. Ich kann diese Worte zwar sagen, aber ich weiß, ich werde immer noch Fehler begehen. Ich atme immer noch Luft, bin also immer noch physisch, und weil Satan immer noch aktiv ist, uns angreift, versucht uns abzulenken, uns vom Weg abzubringen, dann wird es immer noch in unserem Leben geschehen, dass wir sündigen. Wir werden Fehler begehen und müssen immer wieder zu Gott kommen und unser Leben ihm übergeben, uns ihm vollständig unterwerfen. In allem, in jedem Aspekt unseres Lebens. Gott wird uns zurechtweisen, wenn wir diese Fehler begehen. Und wir wissen das. Sprüche 3, Vers 12. Sprüche 3, Vers 12 heißt es: Wen der Herr liebt, den weist er zurecht. Und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Ja, Gott wird uns zurechtweisen. Nehmen Sie die Zurechtweisung an, in dem Bewusstsein, dass Gott sie dazu einsetzt, uns zu formen, uns bereit zu machen. Es ist, als hätte Gott einen Meißel in der Hand und er schlägt die rauen Ecken von uns ab. Er versucht, uns zu etwas zu formen, was schön ist, uns zu jemandem zu machen, der in seiner Familie sein kann, in seinem Reich, als sein Kind. Und wir lieben Gott und möchten unser Leben ihm übergeben, möchten tun, was wir sollten, egal was es braucht, um ein Teil seiner Familie zu sein. Und das bedeutet, dass wir unser Leben ihm bedingungslos unterwerfen müssen. Wie ich schon gesagt habe, die Japaner mussten die bedingungslose Kapitulation unterzeichnen. Und davor gab es ein anderes Dokument, das ich bereits erwähnt hatte, die Potsdamer Erklärung. Und die Potsdamer Erklärung legte die Bedingungen dar für diese bedingungslose Kapitulation. Und es hieß darin, das sind die Punkte, die sie erfüllen müssen. Und es gab einige Punkte darin. Und ich habe keine Zeit, sie alle durchzugehen, aber ein paar von diesen möchte ich erwähnen. Denn wenn wir über diese Punkte nachdenken, die den Japanern gegeben wurden, und wenn wir uns dann selbst sagen, das ist in etwa auch das, was wir in unserem Leben umsetzen müssen, sodass wir uns unserem großen Gott bedingungslos übergeben. Der erste Punkt der Potsdamer Erklärung war, wir, der Präsident der Vereinigten Staaten, der Präsident der Nationalregierung der Republik China und der Premierminister von Großbritannien, die hunderte von Millionen von Landsleuten repräsentieren, haben uns zusammengesetzt und sind übereingekommen, dass Japan eine Gelegenheit bekommen sollte, diesen Krieg zu beenden. Diese Potsdamer Erklärung wurde den Japanern überreicht, bevor die erste Atombombe abgeworfen wurde. Ihnen wurde eine Gelegenheit gegeben, den Krieg zu beenden, sodass sie nicht das alles durchleiden müssten. Und was haben sie getan? Sie haben die Gelegenheit nicht wahrgenommen. Unser Gott hat uns eine Gelegenheit gegeben, ihm zu gehorchen. Er hat uns Leben und Tod vorgelegt. 5. Mose Kapitel 30. Ich kann nicht durch das ganze Kapitel gehen, aber es spricht von Segen und Fluch. Und in 5. Mose Kapitel 30, Vers 15 heißt es, 5. Mose 30, Vers 15, siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren, und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Gott gab uns eine große Verheißung. Er verhieß uns Segnungen und die größte Segnung von allen, das ewige Leben, als eines seiner Kinder in seiner Familie. Wir müssen nur diese Kapitulation annehmen, wie es den Japanern vorgelegt wurde. Aber sie haben die Gelegenheit nicht wahrgenommen. Und wiederum, wir unterwerfen uns Gott auch nicht immer, wie wir sollen. Wir brechen die Bedingungen für unsere Kapitulation. Der zweite Punkt der Potsdamer Erklärung sprach davon, was geschehen würde, wenn sie die Erklärung nicht akzeptieren würden. Das heißt, die massiven Land-, See- und Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten, des britischen Empire und Chinas, vielfach verstärkt durch die Armeen und Luftwaffen des Westens, sind bereit, Japan den letzten Schlag zu versetzen. Diese Militärmacht ist genährt und inspiriert von der Entschlossenheit aller alliierten Nationen, den Krieg gegen Japan so lange fortzuführen, bis Japan seinen Widerstand aufgibt. Und Gott arbeitet auch mit uns und gibt uns jede Gelegenheit, dass wir uns verändern, dass wir uns ihm unterordnen, dass wir unseren Widerstand aufgeben. Aber wenn wir das nicht tun, dann werden auch wir die letztendliche Strafe erhalten. Wir werden uns dem ewigen Tod gegenübersehen. Und wir sollten sicherstellen, dass wir diese Kapitulation annehmen, die er uns gibt. Denn wie der dritte Punkt der Potsdamer Erklärung sagt, die Folgen sind nicht gut. Ich lese den dritten Punkt. Das Ergebnis des vergeblichen und sinnlosen deutschen Widerstandes gegen die Macht der aufgebrachten freien Völker der Welt zeigt in schrecklicher Klarheit vorbildhaft dem Volk Japans, dass die Macht, die sich jetzt gegen Japan verbündet, unvergleichlich größer ist als das, was gegenüber dem Widerstand der Nazis alles in Schutt und Asche gelegt hat. Das Land, die Industrie, die Lebensgrundlage für das gesamte deutsche Volk. Ja, sie wurden gewarnt, wir werden alles gegen sie zu Felde führen und es wird keine Gnade geben. Das heißt es hier. Und glücklicherweise hat Gott Gnade mit uns. Er wird uns eine Chance geben, wie auch den Japanern vor dem Abwurf der Atombomben eine Chance gegeben wurde, zu kapitulieren. Aber wir müssen sicherstellen, dass wir die Bedingungen der Kapitulation nicht immer wieder brechen. Die Potsdamer Erklärung hatte viele Punkte, und ich erwähne noch den letzten. Der 13. Punkt war, wir appellieren an die Regierung Japans, nun die bedingungslose Kapitulation aller japanischer Streitkräfte zu verkünden und eine Versicherung ihres guten Willens in dieser Hinsicht zu geben. Die Alternative ist für Japan die sofortige und völlige Vernichtung. Gott ruft uns auf und gibt uns die Gelegenheit und sagt uns, dass wenn wir nicht kapitulieren, dann werden auch wir uns der völligen Vernichtung gegenübersehen. Diese Welt wird eine Zerstörung erleben, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Die Zerstörung von Nagasaki und Hiroshima wird blass aussehen gegen das, was noch kommt. Möchten Sie diese Zeit miterleben, diese große Bedrängnis, den Tag des Herrn, oder möchten Sie eine Gelegenheit haben, das nicht durchmachen zu müssen? Aber das wird viel Arbeit erfordern, harte Arbeit. Denn zu kapitulieren, unser Leben zu ändern, die Art, wie wir denken, wie wir handeln, was wir sagen, das alles ist nicht leicht. Und es ist nicht natürlich. Aber wir müssen es tun. Die Japaner reagierten nicht schnell auf das Ultimatum. Und sie haben den Preis dafür bezahlt. Einen hohen Preis. Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht diesem Beispiel nachfolgen und in die Falle tappen, zu denken, dass wir eigentlich ganz in Ordnung sind. Sie können das und jenes sagen, aber ich finde mich eigentlich ganz gut so. Ich mache eigentlich alles ganz richtig. Treten Sie nicht in diese Falle. Jakobus Kapitel 4, Vers 6 sagt, Jakobus Kapitel 4 und Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Den Demütigen gibt er Gnade. Und Demut ist wahrscheinlich einer der größten Schlüssel für eine bedingungslose Kapitulation. Wir müssen uns selbst demütigen. Und das ist wiederum etwas, was nicht natürlicherweise kommt. Es geschieht nicht einfach, dass wir uns selbst demütigen wollen. Dass wir uns irgendeinem gegenüber demütigen. Die Menschheit ist stolz. Die menschliche Natur ist hochmütig. Und diesen Stolz müssen wir ablegen. Wir müssen uns gegenüber dem großen Gott demütigen. Denn wenn wir es nicht tun, dann werden wir nicht in seiner Familie sein. Dann werden wir uns ihm niemals unterordnen, werden niemals nach seinem Willen leben. Dann werden wir immer unseren eigenen Willen durchsetzen wollen, unsere eigene Lebensweise, und können uns so nicht bedingungslos Gott unterwerfen. Eine letzte Schriftstelle, Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2. Hier sehen wir, wie Demut beschrieben wird. Philipper Kapitel 2, Abvers 1. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wenn wir uns selbst nicht auf eine niedrigere Ebene begeben können als die anderen um uns herum, wenn wir glauben, dass wir auf irgendeine Weise besser sind, wir sind es nicht. Und dann können wir unser Leben nicht Gott unterordnen. Wir müssen diesen Stolz, diese Eitelkeit austreiben und diese Demut annehmen. Jesus Christus war der demütigste Mensch, der jemals auf Erden wandelte. Er war wirklich demütig. Er hat sich selbst gedemütigt und alles aufgegeben. Die Macht und die Herrlichkeit, die es in diesem Universum gibt. Er hat sich gedemütigt, um ein einfacher, sterblicher Mann zu werden. Und wir halten uns selbst nicht für klein, aber in Gottes Augen sind wir es. Wir sind sterblich und Jesus hat alles aufgegeben für uns. Er hat sich selbst gedemütigt. Und wir müssen sicherstellen, dass wir uns auch demütigen, sodass wir andere höher achten als uns selbst. Vers 4, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ja, wir sind unseres Bruders Hüter. Wir müssen darauf achten, dass es auch anderen gut geht. Wenn wir nur auf uns selbst achten, was ich will, was ich brauche im Leben, dann gibt es darin keine Demut. Und so heißt es in Vers 5, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Diese Gesinnung der Demut muss ein Teil von uns werden. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir unser Leben jeden Tag und beständig in einem Zustand der völligen Unterordnung leben müssen. Der bedingungslosen Kapitulation. Wenn wir uns gegenüber Gott demütigen und zu ihm aufsehen, in allem, was unser Leben betrifft, wenn wir unser Leben ihm übergeben, wenn wir wollen, dass sein Wille getan wird, nicht unser Wille, dann werden wir eines Tages die Gelegenheit haben, ein Teil seiner Familie zu sein. Wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott uns helfen. Und das hängt eng mit dem zusammen, worüber wir heute gesprochen haben, mit einer bedingungslosen Kapitulation, dass wir Gottes Willen suchen, nicht unseren Willen, dass wir sein Reich suchen, seine Gerechtigkeit, nicht unsere Gerechtigkeit. Wir haben keine Gerechtigkeit in uns selbst, so müssen wir Gottes Gerechtigkeit suchen. Während wir uns also auf dem Weg in Gottes Reich befinden, lassen Sie uns nicht vergessen, welche Verpflichtung wir eingegangen sind bei der Taufe, dass wir unser Leben ihm übergeben haben. Wir haben bereut und um seine Vergebung gebeten. Wir haben gesagt, wir lieben dich, wir möchten dich, Wir werden unser Leben dir bedingungslos unterwerfen, egal was es kostet. Geschwister, eine bedingungslose Kapitulation ist bedingungslos. Stellen wir sicher, dass wir diese Gesinnung in unserem Leben umsetzen, jeden Tag unseres Lebens, sodass wir eines Tages vor unserem großen Gott stehen können und ein Teil seiner Familie sein können, in seinem bald kommenden Reich.